Entscheidet nur eins, das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen triumphalen Empfang gab es heute für den neuen Fußball-Europameister. Mehrere 10.000 Fans begrüßten die Mannschaft und Berti Vogts auf dem Frankfurter Römer. Schon in der Nacht waren die Deutschen nach dem 2:1-Triumph gegen Tschechien im Siegestaumel. In vielen Städten wurde bis zum frühen Morgen gefeiert. Dabei gab es auch Ausschreitungen. Etwa 60 Randalierer wurden vorübergehend festgenommen. Die Einschaltquoten für das Endspiel erreichten Rekordwerte.
Der Kapitän mit der Trophäe vorneweg, die siegreiche Mannschaft im Schlepptau. So präsentierte sich der frischgebackene Fußball-Europameister am Nachmittag den gut 30.000 begeisterten Fans auf dem Frankfurter Römerberg. Gemeinsam setzten sie zur Welle an, ein Meer von schwarz-rot-goldenen Fahnen wehte und die Stimmung war mindestens so prächtig wie nach dem WM-Titel 1990.
Servus, willkommen zur Gegenpressing-Zeitlupe. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Ja, Gegenpressing Zeitlupe, was ist es denn? Wir haben ein neues Format, das wir mal ausprobieren wollen, in dem wir uns, ja, ich sag mal, bedeutende Spiele der Vergangenheit mal unter der Lupe anschauen und mal genauer hingucken. Spiele, die wahrscheinlich jeder kennt, Spiele, die uns bewegt haben und Spiele, die einfach aus genereller Perspektive interessant sind. Und ihr habt es im Intro schon gehört. Heute geht es um das legendäre EM-Finale 1996, Deutschland gegen Tschechien. Also wir wollen bei dem Format auch keine, also ihr werdet hier keine Taktikanalyse oder Gegenpressing-Interpretationen der einzelnen Mannschaften hören, sondern es ist eigentlich so ein Erinnern an die alten Spiele und ein Abgleich mit der Gegenwart, so quasi ein kleiner Realitätscheck, wie diese Spiele denn aus heutiger Perspektive so aussehen. Ja, Jonas, EM-Finale, was ist dir denn, bevor wir uns mit dem Spiel befasst haben, was war dir denn noch präsent überhaupt?
Also vom Finale, nachdem ich es jetzt geguckt habe, tatsächlich eigentlich gar nichts mehr, muss ich gestehen, zumal für mich damals das viel wichtigere Spiel das Halbfinale war, gegen England, weil das habe ich bei einem chinesischen Gastwirt in der Küche geguckt, weil meine Eltern unbedingt essen gehen wollten und ich das Spiel aber gucken wollte. Und da habe ich da in der Küche gesessen und habe mit den Köchen zusammen das Spiel geschaut.
Eine gelebte Gastfreundschaft quasi. Ja, also mir, ich muss ehrlich sagen, mir fällt es bei den Spielen immer schwer rauszufiltern, was von dem, was ich als Erinnerung habe, tatsächlich echte Erinnerung ist und was dazu kam über die Zeit, wenn man das Spiel halt immer wieder oder die Szene immer wieder im Fernsehen gesehen hat oder auf YouTube. Deswegen, also das Einzige, was mir tatsächlich noch wirklich präsent war, war Karel Poborskis Frisur. Das war mir noch bewusst, aber, und klar, das Tor, aber so sonst war ich mir nicht mehr sicher, was davon tatsächlich, ja, wirklich echte Erinnerung und was nicht echte Erinnerung war.
Nee, das war bei mir auch so, also, auch so, als ich die Aufstellung gelesen habe schon, okay.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu, großartige Ausstellung übrigens. Ja, wir können aber vielleicht so das Spiel in 30 Sekunden, wie würdest du das zusammenfassen?
Ja, braucht glaube ich keine 3 Sekunden, also Tschechien spielt und Deutschland grätscht, also ich fand schon die Tschechen spielerisch schon ein bisschen besser als die Deutschen, ja und dann halt Bierhoff, also war sein größter Moment vermutlich, vorher kannte den kein Schwein und danach.
Waren ja auch besondere Umstände, wie der überhaupt in die Mannschaft kam, aber dazu können wir später noch mehr sagen. Ja, so die Umstände des Spiels, du hast schon eigentlich gesagt, eigentlich das Kracherspiel war ja schon im Halbfinale. Da gab es dann nämlich den Sieg im Elfmeterschießen gegen England, Gastgebernation. Und es war, also insofern ist es schon was Besonderes gewesen, die EM, nicht nur, weil es im Mutterland des Fußballs war, sondern weil es auch die erste EM tatsächlich mit 16 statt 8 Mannschaften war, was mir auch nicht bewusst war. Und ich finde auch im Nachhinein 8 Mannschaften ist wirklich verdammt wenig. Also dann 92 hier Dänemark, da waren nur 8 Mannschaften dabei.
Ja.
Das ist schon krass.
Jetzt brauchst du ja 45 Mannschaften, um damit alle Nations League-Mannschaften auch qualifiziert
sind. Du kannst es dir schon gar nicht mehr vorstellen, dass es irgendwann mal 8 Mannschaften waren und es ist so lange dann doch noch nicht her. Ja, also Deutschland ist dann mit einem relativ ungefährdeten 2:0 gegen den späteren Finalgegner Tschechien ins Turnier gestartet und danach hat man dann souverän 3:0 gegen Russland gewonnen und mit einem 0:0 gegen Italien.
Unsouverän, das weiß ich mir auch noch, da hat Andy Köpken Elfmeter gehalten gegen Gianfranco Sola.
Oh ja.
Ja, das weiß ich noch, in diesem coolen hellblauen Torwarttrikot.
Ja, das hat er auch im Finale getragen. Ja. Genau, 0:0 und dann waren wir Gruppensieger und dann wurde gegen Kroatien gewonnen durch einen Treffer des Libros, Matthias Sammer. Und genau, dann kam im Halbfinale, also das war ja, Viertelfinale war ja dann schon eben das die erste K.O.-Runde. Halbfinale dann eben der Elfer-Krimi gegen England, wo am Schluss Gareth Southgate, der heutige Trainer der Engländer, verliert. Und danach gab es massivste Ausschreitungen in England, weil man dann im Halbfinale ausgerechnet gegen Deutschland im Elfmeterschießen bitterst ausgeschieden ist. Und dazu kam, dass dann Andi Möller und Stefan Reuter eigentlich Stammspieler im Finale gesperrt waren. Kohler, Basler, Bobic und Steffen Freund waren verletzt. Also auch alles potenzielle Stammspieler. Klinsmann hat sich im Viertelfinale einen Muskelfaserriss zugezogen. Und im Finale war er wieder fit, das fand ich auch krass. Also nur im Halbfinale ausgesetzt, war aber wohl noch ein bisschen geschwächt. Man hat es dem Spieler auch angesehen.
Da kann man froh sein, dass nicht das Syndesmoseband das Schambein war.
Das kannte man, glaube ich, damals noch nicht. Aber wirklich, also sich im Viertelfinale einen Muskelfaserriss zu holen und im Finale zu spielen, das kam mir dann noch sehr schnell vor.
Wird es heute nicht mehr geben.
Nee, glaube ich auch nicht.
Nee.
Und genau, also Jens Todt wurde noch nachnominiert. Aber ich glaube, er hat es dann nicht mehr in den Kader geschafft, weil Deutschland die Mindestspielerzahl von 16 dann doch erreicht hat. Aber vorsorglich haben die Ersatztorhüter Feldspielertrikots beflockt bekommen. Und man hatte dann eben gerade so noch 16 Spieler im Kader, sodass Jens Todt dann nicht im Kader stand.
Ist aber auch irgendwie geil, dass du dann, ja gut, dann setzt man über zwei Ersatztorhüter auf die Bank und die dürfen dann als Feldspieler reingehen.
Ja, ich glaube, man musste das machen. Ich glaube, das war so, die mussten das machen. Also es war quasi, naja, ihr habt ja noch zwei Spieler, so nach dem Motto.
Weil sonst wäre es halt hart bitter für Jens Todt. Ne? Wir nominieren dich zwar nach, aber bevor du eingewechselt wirst, wechseln wir ja unsere Ersatztorhüter ein als Spieler.
Ja. Genau, und Tschechien eben, Gruppenzweiter hinter Deutschland gewesen, 1:0 gegen Portugal im Viertelfinale und auch im Elfmeterschießen gegen Frankreich dann im Halbfinale gewonnen. Und dann gab es eben das Finale und eigentlich war die Ausgangslage trotz der Verletzungen, Sperren und so eigentlich relativ klar, glaube ich.
Ja. Also Deutschland ja schon souverän durch die Gruppe ohne Gegentor und dann England geschlagen, da war eigentlich schon klar, dass Deutschland Favorit ist. Zumal die Tschechen, kommen wir ja auch bei der Aufstellung noch drauf, ja auch eigentlich noch relativ jung waren. Zumindest so die später halt die Weltkarriere gemacht haben. Also
Nedved, glaube 23 gewesen.
Poborski noch nicht so alt.
Nedved auch noch bei Sparta, das Slavia Sparta, glaube ich.
Bei Sparta.
Also noch in Tschechien auf jeden Fall, noch nicht bei einem größeren Verein
Patrick
gewesen.
Patrick Berger erst Mitte 20, Pavel Kuka noch nicht so alt. Also da dachte man ja, dass die Truppe schon noch mal dann zwei Jahre später, beziehungsweise vier Jahre später, nochmal angreifen kann.
Ja, und dann kam der Spieltag und dann fand ich es schon noch geil, das habe ich tatsächlich auch noch vor Augen gehabt, wie Jürgen Klinsmann als Kapitän dann mit der Queen durchlaufen. Ich stelle es, also er ist dann bei der aufgestellten Mannschaft durchgelaufen hat und er hat jeden vorgestellt. Ich fand so geil, was sagt er denn da? Ja, was sagt er zu Queen?
So, hallo Queen, das ist der Andi Köpke, das ist unser Torwart.
That's Mr. Bubble, that's Mr. Stunz.
That's Mr. Eils.
Also irgendwie so muss das sein. Und die Queen immer, aha, hallo.
Aber bei Klinsmann kann ich mir das ja noch ganz gut vorstellen, weil der ja noch in England gespielt hat. Also dem traue ich halt zu, dass er auch Englisch halt sprechen konnte. Aber wie das dann Cutnets auf der anderen Seite gemacht hat, das finde ich viel spannender.
Ja, wahrscheinlich, also ich denke, dass die da vorher schon gebrieft wurden.
Poborski.
Ja, das wäre großartig, weil die Queen so, hallo. Und sie hat immer so durchgewackelt.
Ja. Und der UEFA-Chef die Schiedsrichter dann auch vorgestellt, ne? Ja. Auch mit der Queen. Das war sensationell, ja.
Queen hat dann nach dem Schluss den Pokal dann übergeben. Und dann hat sie den Klinsmann wieder getroffen. Ja. Mir ist übrigens auch gleich wieder aufgefallen, dass diese Trikots, da fand ich irgendwie geil.
Ja, die 96er-Trikots waren
schon. Ich habe tatsächlich gleich bei eBay Kleinanzeigen geguckt. Ich will mir jetzt eins schießen. es war schon, die sahen schon geil aus.
Wen holst du dir drauf? Dann Olli Reck, das Feldspielertrikot mit Olli Reck.
War der im Kader?
Ja, ich meine schon als dritter Torwart.
Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Habe ich gar nicht geschaut, wer Ersatztorwart war. Kahn wahrscheinlich?
Kahn würde ich auch.
Kahn war Zweiter und Dritter weiß ich nicht.
Ich meine Olli Reck. Wer würde denn sonst noch in Frage kommen, 96?
Gute Frage.
Guck es parallel mal nach. Ilgner schon weg?
Ilgner war schon weg, ja. Ja, aber Olli Reck wäre... Warte mal. Ja, tatsächlich, Olli Reck. Der ist jünger als Andi Köpke.
Ja, klar.
Ja, klar. Okay, ja. Nee, also ich würde mir, glaube ich... Also mit Bierhoff will ich nicht, das ist mir dann irgendwie... Ne? Klinsmann auch nicht. Ich würde es auf jeden Fall natürlich mit Scholl. Aber würde auch so ein Bubble oder Helmer würde ich schon auch
Ich würde mir Dieter Eils holen. Oder Marco Bode.
Marco Bode, ja. Der Held von London.
Ja.
Stimmt, es war noch das alte Wembley-Stadion übrigens. Ja. Sieht schon auch geil aus, wie die Raum ist. Also schon ein Riesenteil, eine geile Schüssel.
Ich habe es dann verglichen. Ich war ja vor 2 Jahren im neuen Wembley, als Tottenham da gespielt hat. Das alte viel geiler.
Ja. Ja, und die Tschechien startet mit dem klassischen 3-6-1.
Mit der Doppelraute.
Mit der Doppelraute im Mittelfeld. Und Deutschland hat dem ein 5-3-2 entgegengesetzt. Mit, ich würde jetzt sogar die Aufstellung zusammenkriegen, also im Torwart Köpke, dann hatten wir die drei, beziehungsweise die zwei Manndecker, waren Babbel und, Helmer war rechts.
Nee, Babbel und Helmer.
Babbel und Helmer, Libero Sammer. Ach stimmt, rechts, links, außen Ziege Strunz.
Ja.
Dann haben wir Dieter Eils vor der Abwehr als Ausputzer.
Ja.
Und davor haben wir dann Mehmet Scholl und Ike Hässler. Und vorne die Doppelspitze Kunst Klinsmann.
Wenn du jetzt noch die beiden Einwechslungen reinkriegst, dann...
Ja, Bode wurde eingewechselt und ich habe mich mit dem Spieler beschäftigt. Und Olli natürlich. Ja. Ja, genau. Also das war die deutsche Aufstellung. Und hast du die tschechische auch gerade da?
Ja, die Tschechen. Tor mit Petr Kuba.
Ja, der noch eine größere Rolle spielt. Ja. Wir spoilern jetzt mal nicht.
Dann als Libero natürlich Miro Katlec, FCK. Die Verteidiger Suru Parek und Hornak. Danach auch nie wieder gehört. Auf der 6 Beibel. Dann davor Rada und der junge Pavel Nedved. Dann die Dreierreihe mit Jiří Memec, Patrick Berger und Poborský. Und vorne Pavel Kuka. Und eingewechselt wurde Smica.
Ja, auch Liverpool später, oder?
Ja. Ja, der war doch Teil 2005. Des legendären Champions League.
Genau, das dachte ich mir auch. Und das ist dann, und das ist ja aber dann 9 Jahre später erst.
Mhm. Also muss der auch noch.
Muss auch relativ jung gewesen sein. Ja. Und ja, bei Tschechien auffällig sehr viel Bundesliga-Erfahrung. Mhm. Mit Katlec, mit Nemec, mit Berger bei
Kuka.
Berger bei Dortmund damals noch und dann zu Wolfsburg später, glaube ich, oder?
Der hat auch einen Zwischensturm in Liverpool gemacht.
Ah, richtig. Aber dann
ist schon noch Wolfsburg.
Genau. Und Kuka vorne drin eben auch noch. Also haben wir 4 in der Startelf.
Aber auch relativ viele, die tatsächlich nur in Tschechien gespielt haben. Also Patrick Kuba hat damals noch in Tschechien gespielt.
Ja, die
Verteidiger.
Es war aber auch noch so eine Zeit, wo gerade in solchen Nationen, wo die wirklich lang auch dort gespielt haben, wenn du jetzt nicht gerade ein Topstar warst. Poborský war bei?
Aus Slavia oder Sparta.
War der auch noch in Tschechien?
Ich meine schon. Ich meine, der ist auch erst danach dann gegangen. Weil eigentlich ist ja auch so von allen... Tschechen, so
nett. Ja, Slavia Prag. Also erst nach der EM ist er zu Manchester.
Bei vielen ist ja da erst der Stern aufgegangen. So Poborský, Nedved, die wurden ja da erst zu dem breiten Publikum bekannt, weil die halt eben noch in Tschechien vorher gekickt haben. Und sagen wir mal, wir Deutschen kannten die tschechische Mannschaft halt auch nur relativ gut, weil viele aus der Bundesliga halt mitgekickt haben.
Ja.
Weil so Nedved, Poborský hatte ja sonst auch keinen auf dem Schirm.
Nee, Nedved hatte da noch keinen auf dem Schirm und man kann es vielleicht vorwegnehmen, ich fand ihn auch extrem unauffällig in dem Spiel.
Ja.
Das halt, also es war, und was eigentlich noch verwunderlich ist, weil, wenn man es mit heute vergleicht, Nedved damals, also Nedved später Weltstar gewesen und damals aber noch mit 23 noch beim Heimatclub und noch überhaupt nicht bekannt, das wäre heute auch, glaube ich, eher eine Seltenheit, dass jemand mit 23 dann erst so richtig dermaßen durchstartet, so wie es Nedved später gemacht hat dann noch. Von daher war das tatsächlich, was das angeht, noch eine komplett andere Zeit.
Ja, stimmt. Da war tatsächlich so der Anführer, ja, Miro Katlec wahrscheinlich, hinten dran. Und vorne Patrick Berger.
Ja. waren die schon auch irgendwie ein bisschen bekannter waren. Ich glaube, Kuka hatte auch einen gewissen Bekanntheitsgrad, auch außerhalb von der Bundesliga. Aber ja, vielleicht täuscht man sich da auch.
Ja.
Ja, Spielern gehen los. Erste 15 Minuten passiert im Prinzip gar nichts. Deutschland hat, glaube ich, gefühlt 100 Ecken gehabt.
Ja.
Und eine schlechter getreten hat. Es war wirklich eine Frechheit. Ja. Das hat mich irgendwie auch wütend gemacht, wie man so schlecht die Eckbälle schießen kann.
Na gut, ich bin es vom BVB gewohnt. Deswegen hatte ich da ein bisschen dickeres Feld. Ja. Also.
Und dann ist im Prinzip ja echt wenig passiert. Deutschland hat, glaube ich, auch gefühlt 80% Ballbesitz.
Ja.
Die Tschechen wollten gar nichts wissen, haben sich irgendwie so Säden reingestellt.
Und dann halt gekontert und Deutschen ein paar gelbe Karten abgeholt.
Deutschen ganz viel Flanken aus dem Halbfeld auch in der Zeit.
Na gut, bei so Göttern wie Ziege und Strunz auf den Außen.
Ja, ja. Also es war, ich habe mir den ersten Abschluss des Spiels, des gesamten Spiels, habe ich mir nach 15 Minuten notiert von Poborski, wo ein Volleyschuss aus 7 Metern ungefähr auch noch eine Flanke aufs Tor zimmert, aber der geht dann deutlich drüber. Ja. Also war jetzt auch kein Riesending. Und ja, Tschechen haben Deutschland, glaube ich, komplett das Feld überlassen. Ich schätze, das war auch die Taktik. Ich meine, man wusste ja aus der Vorrunde, dass ein guter Gegner trotzdem noch auf dem Feld steht, auch wenn viele fehlen.
Also musste es mit der Doppelraute dann noch spielen.
Ja, musste es spielen, klar. Ja, und dann hat sich Deutschland eigentlich so, es wurde dann schon besser, haben sich ein bisschen so nach vorne getastet und...
Aber haben sich auch einlullen lassen, fand ich, von den Tschechen. Also wussten im Ballbesitz auch nicht so richtig was anzufangen.
Also wenn man es im Vergleich auch zu heute, wir haben gesagt, wir machen keine Taktik, aber die Stürmer waren halt wirklich einfach Stürmer im Ursinn. Die standen vorne drin. Ich habe mich wirklich nach einer halben Stunde gefragt, wo Klinsmann und Kunz eigentlich sind. Weil, die waren, glaube ich, ich weiß nicht, ob die überhaupt ernsthaft wirklich eine Ballberührung hatten. Die haben halt diese halbfeldlangen Bälle gekloppt. Aber also Kunz und Klinsmann sind jetzt auch nicht die klassischen Kopfballstürmer gewesen oder die mal mit dem Rücken zum Tor einen Ball ablegen.
Was ich auch noch bezeichnend fand, man würde ja denken, so aus heutiger Sicht, so dass Scholl und oder Hässler so die Freiheiten gehabt hätten.
Ja.
Aber ich fand, in der deutschen Mannschaft war das Matthias Sammer. Der hat überall gespielt, ein nomineller Libero, aber der ist auch permanent vorne rumgeturnt auf den Außen.
Ja. Und gegrätscht wie eine Szene, irgendwann mal eine Doppelgrätsche. Lecco Mio, da habe ich auch gedacht, jo, das ist der Sammer, den man kennt.
Ja.
Wurde er in dem Jahr übrigens auch...
Europas Fußballer des Jahres.
Ja.
Letzter Deutscher, glaube ich, tatsächlich, der es wurde.
Ja, und nach einer halben Stunde ungefähr kam dann der erste Abschluss, Kopfball-Ziege, nach der 700. Ecke, aber auch eigentlich deutlich übers Tor. Und was ich mir dann tatsächlich noch, was mir noch aufgefallen ist, es gab nach einer halben Stunde auch schon die erste Laola im Stadion, wo ich gedacht habe, naja, im Vergleich zu heute, wenn man, also würden wir dann so kopfschütteln vom Fernseher sitzen und sagen, oh, dieses Eventpublikum, es ist nervt, also es ist so ein Scheißspiel und nach einer halben Stunde machen die Laola, warum denn? Also, und dann habe ich gedacht, ja, das gab es damals aber auch schon.
Ja.
Also so begeisterungsfähiges Publikum und 96 würde ich jetzt mal sagen, war das jetzt noch weit weg von dem, was wir ein Eventpublikum bezeichnen.
Ich nehme an, die Queen und Prinz Philipp, die haben es initiiert.
Wobei, klar, ich meine, bei einem Finale ist das Publikum wahrscheinlich auch nochmal anders. Aber es waren ja auch, also die Welle ging tatsächlich durch. Also es waren da, die Fans haben ja auch mitgemacht. Ja, 35 Minuten, dann die erste richtige Torchance des Spiels. Abpraller und dann landet ein Kopfball bei Kunz, der dann dem herausstürzenden Kuba den anschießt. So ein Drehschuss und Kuba lenkt den Ball dann nach oben und der fliegt aber dann trotzdem noch Richtung Tor. Also quasi prallt an ihm ab und über ihn drüber. Und Katletz rettet kurz vor der Linie dann noch. Das war also die erste richtig große Chance. Aber auch Zufallsprodukt. Also spielerisch wirklich Magerkost. Genau, das war die erste wirklich große Chance. Katletz rettet und dann Scholl hat dann nochmal kurz vor der Halbzeit so einen 20-Meter-Schuss. Der ging vergleichsweise knapp drüber, aber jetzt auch nichts Großes. Und kurz vor der Halbzeit dann Zuckerball von Stefan Kunz. Ziege spielt den Zuckerball in den Lauf von Kunz. Und Kunz am Fünfeck lässt sich ein bisschen zu weit raustreiben und schießt aus relativ spitzem Winkel Kuba an, weil er ihn drüber chippen will.
Ja.
Und Kuba pariert aber stark. Das muss ich wirklich sagen, also erste Halbzeit war tatsächlich wahrscheinlich Kuba für den Tschechen auf jeden Fall der beste Mann.
Ja.
Feldspieler hast du wenig gesehen.
Ja, gemerkt hast du es dann in der zweiten Halbzeit, weil in der Halbzeit Dieter Eils dann verletzt raus. Und da finde ich, ist tatsächlich das Spiel so ein bisschen gekippt. Also Eils hat bis dahin so ein paar Konterversuche von Tschechien abgefangen.
Aber kurz vor der Halbzeit hatte Tschechien auch noch eine große Chance, wo Köpke parieren musste. Ja. Auch 1-gegen-1-Situation, also da hätte er auch ein Tor fallen können, auch ja. aus dem Nichts, aber trotzdem.
Ich finde, Eils hat viel abgefangen. Und das ist dann in der zweiten Halbzeit, gerade am Anfang, bis zum 1-0 für Tschechien, deutlich schlechter geworden, fand ich bei
Genau, Eils musste ja in der Halbzeit verletzt raus,
ja.
wurde ersetzt durch Bode. Den Wechsel habe ich tatsächlich auch nicht ganz verstanden.
Ich auch nicht.
Weil, also, ich habe auch ehrlich gesagt dann nicht ganz verstanden, wer dann auf der 6 gespielt hat, weil Bode hat es konsequent nicht gemacht.
Nee, ich habe mir das dann so erklärt, dass Strunz auf die 6 gegangen ist und Bode auf außen. Genau.
Weil Bode war ja, kein Sechser.
Und du hast halt, wie gesagt, immer noch den Matthias Sammer, der halt alles gespielt hat.
Ja, aber so wie du sagst, also ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt ja jemand konsequent auf der Position spielt, ja. und das hast du dann schon gemerkt. Und in der 58. Minute, da war es dann soweit.
Kuka, very bravely. Poborski still chasing. Kuka's down. Poborski's down. And the referee has said penalty. Penalty to the Czech Republic. Here we are with a penalty to be taken for the Czech Republic by a young man who earns his living in Germany, taking it against Germany, Patrick Berger. And he scores! Drills it under Kuka. And the favourites are behind here.
Ja, sag mal, hanebüchener Fehlpass.
Ja.
Und völlig unbedrängt, so aus Mittelkreis, will er einen Vertikalball spielen ins Zentrum vorne rein und hat nie eine Chance gehabt anzukommen.
Katastrophal.
Wird abgefangen und dann langer Ball in den Lauf von Poborski, der dann, ja, ich sage jetzt mal, in den 16er eindringt und von Sammer auch irgendwie ohne Not so umgewämst wird.
Ich glaube, da war die Wut voll in dem Fehlpass irgendwie dabei. Schon, ja. Und dann hat er gedacht, jetzt mache ich das mal.
Am linken Strafraum wird er umgestellt. Ich muss sagen, in der Zeitlupe, es ist zumindest diskutabel, ob das Ding innerhalb war oder
ja,
nicht.
Ja, ist es. Also faul war es.
Das hätte ich auch gesagt. Sammer sagt ja heute noch, es war kein Foul.
Ja, das war ja auch die Diskussion. Es gab ja zwei Diskussionen darum. Einmal Foul, ja oder nein. Ich würde sagen, es war ein Foul.
Ja.
So dämlich darfst du da nicht reingehen?
Allein für die Dämlichkeit, ja. würde mir eine Kreisliga sagen. Allein ja. für die Dämlichkeit. Das ja. ist so unnötig, weil der Poborski konnte, also Sammer hat die Innenbahn.
Ja.
Poborski läuft außen.
Er muss den ja nur ablaufen.
Er muss ihn nur stellen. Das Einzige, was Poborski machen kann, ist schießen.
Ja.
Aber vom 16er Eck lasse ich ihn schießen. Oder das muss ich ihn kaufen.
Ich habe ja auch noch die Chance, ihn abzublocken mit dem langen Bein
genau.
über den Schuss.
Und wenn nicht, ist es aber ein schlechter Schuss.
Ja.
Also zumindest.
Ja. Also vollkommen unnötig. Also faul ja, aber ob im 16er, bin ich mir auch nicht sicher.
Also in der Zeitlupe, es gibt ja eine Zeitlupe, die auch so ungefähr auf Höhe von der 16er-Linie ist. Da würde ich, also Poborski fliegt natürlich auch ja. wirklich
ja gut,
wunderschön.
Der hat ja auch nur 30 Kilo gewogen. Ne?
Also die Schwalbe fliegt richtig schön, ja. muss man sagen. Wobei Schwalbe ist, das weiß ich auch so. Aber also das war schon, fliegt schön, aber so unnötig. So ja. unnötig, wämmst du ihn um.
Ja.
Ja, und dann tritt
Patrick Berger
an.
Der Dortmunder Junge
tritt an und schießt einen wahnsinnig schlechten Elfmeter.
Ja, aber auch Köpke macht es wahnsinnig schlecht, muss
ja,
man sagen. Also
ja.
den hätte er schon.
Kann er haben.
Also, rutscht dann so, also springt ein klein bisschen so hoch ab und rutscht dann so unterm Körper durch.
Eigentlich, und also wirklich so halb.
Ja, und auch rechts, so schwach, wie der geschossen war. Ja. Selbst wenn er zu hoch abspringt, kann er da halt noch seinen Arm runterbringen und den halten für dich.
Also das Köpke-Gesicht links unter ihm durch. Ja, es ist schon verwunderlich, wie der Ball überhaupt wirklich durchgehen konnte. Das ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Auf jeden Fall dann Tschechien 1-0 vorne. Ich würde aber sagen, trotz der Chance kurz vor der Halbzeit, eher eine unverdiente Führung.
Nee. Also ich fand, so wie die zweite Halbzeit bis dahin gelaufen ist, war es jetzt nicht zwingend verdient, aber auch nicht unverdient.
Ja, ich fand schon unverdient, weil die Tschechen eigentlich fürs Spiel gar nichts gemacht haben und wie gesagt, bis auf diese eine Chance kurz vor der Halbzeit, fand ich, hatten sie nichts. Aber ja, am Ende ist es einfach eine wahnsinnig dämliche Aktion.
Ja.
Ich fand halt, dass danach dann, da haben die Tschechen dann wirklich Oberwasser bekommen. Da hast du gemerkt, so die 10 Minuten danach, da mussten die Deutschen echt knabbern. Und die Tschechen, da haben sie auch das erste Mal so das, was man was ja eigentlich danach dann anfing in dieser Generation, dieses Spielstarke, was die Tschechen ja auch wirklich hatten. Die hatten ja, also was vorne bei denen, jetzt mal Kuka ausgenommen, aber diese vordere Reihe mit Poborski, Nedved, Nemec, auch Babel, das waren ja schon richtig gute Kicker eigentlich. Ja. Nemec hast du übrigens überhaupt nicht gesehen.
Nee. Da habe ich mich, so wie du vorhin gesagt hast, wo sind eigentlich Klinsmann und Kunz, habe ich mich gefragt, wo ist eigentlich mein Schalke-Freund Jiří Mehmet?
Ja.
Ich habe den bei der Begrüßung von der Queen gesehen und danach nie wieder gefunden.
Ist natürlich auch schwierig, weil er hatte, glaube ich, nur nicht diese Mähne, oder?
Doch.
Hat er die schon?
Doch,
ja, das weiß
die
ich
hatte er.
Hatte, dann hätte man eigentlich sehen müssen. Weil Nedved hatte nämlich noch keine Mähne.
Nee. Bei Tschechien hatten es richtig krass er und Karel Poborský.
Ja, was aber geil war, das war auch, glaube ich, so ein bisschen, und wenn man Nedved, muss man dann ja für später auch, vielleicht hat er sich da inspirieren lassen, das war schon so ein bisschen die Teamfrisur, oder? Ja. Also auch Suchoparek hinten mit dem riesenlangen Haaren da. Also ja.
Und es hat sich bei den Tschechen auch lange durchgezogen. Also Nedved dann, Milan Fukal auch immer mit Mähne, das hat sich dann durchgezogen.
Andrei Voronin, ach nee, das war Ukrainer.
Mainzer in erster Linie.
Und wenn wir schon bei Frisuren sind, ich glaube auch, Pavel Kuka und Peter Kuba, die hätten wir nicht nur den Namen austauschen können, sonst hätte keiner gemerkt, sondern auch die Köpfe hätten wir austauschen können, hätte es auch nicht gemerkt.
Absolut.
Ja. Also wenn Kuka im Tor gestanden wäre, hätte ich gesagt, jo, das ist Kuba.
Ja.
Und andersrum. Ja, Kuka auch schwach gewesen.
Auch nichts gesehen.
Aber hat es auch schwer. Also ich meine, die haben nach vorne ja nichts gemacht. Und wenn, Kuka war ja nicht der Schnellste, glaube ich. Und dann ging es schon meistens über Poborský, der halt die Geschwindigkeit mitgebracht hat.
Die haben sich auf Flanken angelegt. Ja. Halt, ne? Das, was Kuka gebraucht. Also das, im Prinzip hätte Kuka bei uns in der ersten Halbzeit spielen müssen. Richtig. Der hätte aus den Halbzeitflanken vielleicht halt was machen können.
Ja, also wie gesagt, Tschechien waren dann stärker, hatten dann auch, haben dann ein bisschen gedrückt auch. Helmer hat dann die erste gelbe Karte bekommen, weil er Kuka einfach auflaufen lässt. Der prallt es an ihm ab. Da gab es dann gelb. Und ja, dann kommt die 69. Minute und es gibt den zweiten Wechsel im Spiel nach dem Bode-Wechsel zur Halbzeit. Kommt dann ein Wechsel, dass die Nummer 8, Mehmet Scholl, rausgeht und Olli Bierhoff, die 20, reinkommt. Ein Wechsel mit Folgen,
hast
kann man ja sagen.
Hast du dich da eigentlich damals, weißt du das noch, beim Wechsel drüber aufgeregt, dass ausgerechnet Mehmet Scholl geht?
Klar, weil Mehmet Scholl geht. Ich muss aber auch wirklich sagen, auch ohne Scholl-Brille, ich hätte ihn nicht rausgenommen. Ich fand keinen wirklich gut, aber ich fand ihn noch wenigstens so ein bisschen Aktivposten. Der hat auch mal, weißt du, ist mal ins Dribbling gegangen und hat es einfach mal aufgelöst, weil die Tschechen standen ja nur hinten drin. Der hat es mal aufgelöst, hat auch mal sich bewegt, weißt du, auch mal seine Position verlassen und auch auf den Flügel gegangen. Also der hat irgendwie da ein bisschen Leben reingebracht und deswegen hätte ich ihn nicht raus. Also
ich hätte eher auch Icke Hässler rausgenommen, der von den beiden offensiven Mittelfeldspielern, der fand ich auch schwächere war.
Ja, oder ich hätte Kunz rausgenommen zum Beispiel.
Ja, aber bei dem Spielstand vielleicht nicht. Und der Kunz.
Gut, ja, weil du nach vorne was machen
willst. Ja, und der Kunz hatte gegen England ja dann auch den Ausgleich gemacht. Also der war ja im Turnier.
Und es war halt der fittere von den beiden Stürmern.
Ja, also ich hätte auch einen von.
Aber jetzt mal rein leistungsmäßig, weißt du
so. Ja, ich hätte aber auch einen von den beiden offensiven Mittelfeldspielern rausgenommen, weil die 6 gab es ja nicht mehr. Und da am ehesten halt. Also eher Hässler als Scholl.
Oder die von den Außenverteidigern, Ziege, Strunz, hättest du auch einen rausnehmen können. Ja. Und Bode zum Beispiel nach hinten ziehen.
Auf jeden Fall. Aber wenn du im Bierhof dann bringst, als Stürmer, da hätte ich tatsächlich Strunz oder Ziege nicht ausgewechselt, weil der ja mit Flanken was anfangen kann halt.
Ne? Bode kannst du ja auch flanken.
Ja, aber du hättest ja dann nur einen, also hättest ja dann nur Bode noch gehabt, beziehungsweise und den anderen.
Ja, du hättest einen Außenspieler weniger. Also, hättest du schon machen können. Wie gesagt, ich hätte auf jeden Fall mindestens 3 andere Spieler auf dem Zettel gehabt, die ich rausgenommen hätte. Und Kunz ist ja dann ein bisschen nach hinten gerückt. Ja. So, und also nicht ganz, aber schon ein bisschen hinter den Spitzen gespielt. Aber zum Glück saß Berti auf der Bank und nicht wir, weil es ja tatsächlich ein Freistoß mit Folgen war, wie dann sich in der 73. Minute gezeigt hat.
It's a great ball! And the equalizer from Bierhoff. The substitute has come on to devastating effect.
Ja, 1-1.
Also das Beste war ja gerade am Kommentar, the sausages.
Ja, Freistoß, Foul Nimitz an Strunz. Und Flanke Ziege, wahrscheinlich die erste gute Flanke in dem Spiel.
Aber auch wahnsinnig schlecht von den Tschechen verteidigt.
Wahnsinnig schlecht verteidigt. Bierhoff völlig frei hinten am Fünfeck. Aber die Flanke hatte auch mal wirklich Zug und so ein bisschen eine Kurve drin.
Ja.
Und am Ende, ja, Bioff schraubt sich schon gut hoch. Also, ja, aber
ja, gut.
Ist dann tatsächlich relativ also, einfach.
Ich fand, wie gesagt, die Abwehr macht einen wahnsinnig schlechten Job und auch Kuba.
Das denke ich mir. Das habe ich auch gesagt. Das
weiß ich jetzt nicht, ob man den nicht, wenn man rauskommt, oder ob man den halten kann.
Vor allem, der Ball hatte schon Zug, aber er war ja wahnsinnig lange in der Luft, weil der Freistoß war ja so ein bisschen, also so grob Höhe 16, halt ganz an der Auslinie. Ja. Und Bioff kommt am langen Fünfereck zum Kopfball. Das heißt, der Ball war wirklich lange unterwegs.
Und als ich das Spiel gesehen habe, ich war mir nicht mehr genau sicher, wann das deutsche Tor fällt für die Verlängerung. Und deswegen war ich, als der Freistoß in der Luft war, ich sage, gut, jetzt kommt der Torwart irgendwann und räumt den weg. Und dann wurde er länger und länger. Also ich
habe ich mir spätestens in der Wiederholung auch gedacht. Und also weil wir auch ein bisschen mit heute vergleichen wollen, heute würde der Torwart rauskommen.
Absolut.
Also, oder müsste er zumindest, damit man ihm keinen Vorwurf macht. Es gab ja auch früher mal immer die Regel, Fünfer ist Torwart.
Ja.
Wenn der Ball durch einen Fünfer rauscht, muss der Torwart ihn eigentlich haben oder muss er raus zumindest.
Und gerade weil Kuba bis dahin ja auch ein gutes Spiel gemacht hat. Also war jetzt nicht so, dass der vorher schon bei 4 Flanken gepatzt hat oder so und sich jetzt überlegt hat, bleibe ich mal lieber hinten. Der hat ja bis dahin gut gehalten. Dieser erste Halbzeit bester Tscheche auf jeden Fall.
Wobei bei den Flanken ja sonst eigentlich nicht wirklich gefordert war. Der hat schon zwei, drei gepflückt, aber...
Also es war nicht so, dass er irgendwie nicht im Spiel war.
Nee, gar nicht.
Deswegen hat mich das gewundert, dass er da nicht irgendwie mit Mut rauskommt. Und wenn dann halt nur wegboxt, der muss ihn ja nicht mal fangen. Der muss ihn ja nur irgendwie wegbringen.
Ja.
Also.
Ja, danach haben die deutschen Fans sich zum ersten Mal bemerkbar gemacht. Und jetzt geht's los. durchs Wembley skandiert. Haben sie durchs Wembley skandiert. Und dann hatte ich auch tatsächlich das Gefühl, dass das so ein bisschen einen lösenden Effekt bei den Deutschen.
Ein Schlag ins Kontor der Tschechen.
Ja, nee, also ich fand dann, danach war echt auch mal ein bisschen mehr Tempo drin.
Ja.
Also da bisschen Kombination, Tempo und einfach auch mal ein bisschen, wechseln auf den Positionen und irgendwie, es war nicht mehr so statisch. Und gleichzeitig hatte ich aber auch nicht das Gefühl, dass die Tschechen das jetzt wahnsinnig gehemmt hat.
Nee. Das Spiel war dann so, wie ich es mir von Anfang an vorgestellt habe, bevor ich jetzt nochmal geguckt habe. Also so, dass beide Mannschaften, so wie man sich es auch heute vorstellen würde, dass beide Mannschaften wollen, das ist ein Finale, beide halt spielen wollen auch und nicht sich einfach nur eine hinten reinstellt, die andere 80, den anderen nichts einfällt, außer so Halbfeldflanken. Also ich fand, in der ersten Halbzeit tatsächlich war es so ein bisschen so wie Liverpool gegen Tottenham Champions-League-Finale. Nur, dass das Tor halt vorher gefallen ist. Aber auch so...
Ja, keiner wollte so richtig. Und ja, also dann haben die Tschechen auch endlich mal kombiniert oder zumindest versucht zu kombinieren, was sie davor gar nicht gemacht haben. Und wie gesagt, sie hatten ja eigentlich eine total spielstarke Mannschaft. Aber so Nedved, Nemec, Poborski hast du nicht gesehen. Kein Doppelpass, nichts. Ja. Also die haben wirklich, ich weiß nicht, ob sie sich nicht getraut haben oder ob es die Deutschen auch gut verhindert haben. Klar, mit so einer Fünferabwehr und ist es dann wahrscheinlich schon schwierig.
Und so Leute wie Babbel und Helmer.
Richtig. Ja, Babbel war auch noch mega jung, ich glaube auch 23 oder so.
Ja,
Helm aber schon über 30.
Babbel ist ja ins Team gekommen, eigentlich war Jürgen Kohler Kapitän der Truppe und der hat sich ja, glaube ich, im ersten Gruppenspiel, also relativ früh verletzt und dafür ist Babbel ja dann reingerutscht.
Scholl meines Wissens auch nur drin, weil Möller nicht Möller nicht dabei war. Gesperrt oder verletzt?
Ich meine gesperrt, weil der hat im Halbfinale auf jeden Fall noch
gespielt. Kohler glaube ich, auch gesperrt, oder
nicht? Nee, Kohler hat sich verletzt relativ früh im Turnier. Das
doch vorher noch gesagt. Ah, Reuter war noch gesperrt. Ja. Kohler, Basler, Bobic und Freund verletzt.
Ja, ja und Kohler ist ja relativ früh im Turnier, erstes Gruppenspiel, meine ich.
Ja, und dann gab es da eben die Phase, wo es dann wirklich endlich mal ein anzusehendes, nett anzusehendes Fußballspiel war, aber das hat sich dann so gegen Ende hin, ist es so ein bisschen...
Ja, dann wollten beide in die Verlängerung.
Genau, dann wollten wir...
Jetzt will keiner mehr einen Fehler
machen. Und dann war das noch viel schlimmer als in der ersten Halbzeit. Das war ein Standfußball, das war unfassbar.
Aber
unfassbar.
Ist auch... ich finde es noch verständlicher, als sich heute in die Verlängerung zu retten. Also auch so DFB-Pokal, wenn du jetzt so merkst, ja gut, jetzt stellen wir uns hinten rein. Weil heute muss ja noch 30 Minuten spielen. Und hier kann ja wirklich dann ein Schuss, ne? Damals durchs
Golden Goal.
Ja, ein Schuss einfach. Du kannst dich ja hinten reinstellen, bläst ein Ding lang nach vorne, machst es dann, dann war es das. Ne? Also deswegen habe ich das sehr gut verstanden, dass dann keiner mehr sich also das nehmen wollte.
Tschechien hat im Prinzip das Fußballspiel eingestellt. Mhm. Die wollten wahrscheinlich noch mehr in die Verlängerung als Deutschland.
Die haben sich halt gedacht, nochmal so ein Ding mit Poborski, der relativ schnell ist, mit
das ist das, was Berger, das ganze Spiel schon gespielt haben,
dass die einmal noch nach vorne einen Freistoß, einen Elfmeter in der Ecke rausholen und das dann halt machen.
Und Tschechien wechselt dann in der 88. Nehmen tatsächlich dann aber Poborský raus, was ich überhaupt nicht verstanden habe.
Kann nur sein, dass da irgendwas war. Ja. Vielleicht hat er irgendwie leicht angeschlagen dann oder so oder war durch.
Also das war wirklich der einzige Feldspieler, der bis dato irgendwie was versucht hat und der auch, also die anderen haben ab und zu schon auch was versucht, aber der einfach für Gefahr gesorgt hat. Ja. Wirklich mit Abstand der Einzige. Und den nehmen sie raus und bringen Wladimír Smica.
Gleiche Frage, wie warum Scholl rausgegangen ist. Also wenn alle noch fit waren und keiner angeschlagen, hätte ich halt Jiří Mehmet rausgenommen. Wie gesagt, den hat man bis auf bei dem Foul.
Vielleicht haben sie nicht gefunden.
1-1, er hat man den ja überhaupt nicht gesehen. Also wenn, hätte ich offensiv den rausgenommen. Also,
ja, wir nehmen den Nemitz raus. Wo ist er? Die Nummer so und so. Oder Schiri, ja, ich sehe ihn nicht, keine Ahnung.
Das ist nicht. Der mit den langen Haaren, ja. Genau.
Ja, Wechsel, 88. und 89. Dann tatsächlich der direkt eingewechselte Wladimír Smica mit der besten Chance für die Tschechen in der zweiten Halbzeit. Einzige und beste Chance. Ja. Aufsetzer aus 20 Metern. Wobei ich sage, es Köpke hält den zur Ecke, wobei ich sagen muss...
Den kann man auch festhalten.
Naja, zumindest, er muss ihn halt halten. Also es ist nicht so weit, so krass
zwingend. In meinen Augen muss er den nicht zur Ecke klären.
Also. Ja, ich glaube, es war schon auch eine andere Zeit im Torhüterspiel, dass du sagst, ja komm, dann lass ihn lieber klatschen zur Seite.
Aber ich weiß nicht, in der 89. Minute... Und es war, wie gesagt, so ein krass gefährliches Ding.
Ja, aber dann versuchst du ihn ja eher noch weniger festzuhalten, sondern tust ihn lieber weg.
Ja, aber bei dem Schuss, also ich hätte mir gewünscht, dass er ihn festhält und nicht noch unnötig eine Ecke da rauslässt.
Ja, also es war kein schlechter Schuss, war eine gute Chance. Wie gesagt, so summa summarum eine der besten Chancen überhaupt in der zweiten Halbzeit.
Zumal da gilt ja das Gleiche wie für Kuba, Köpke ja auch ein Riesenturnier gespielt hat bis dahin. Also war ja auch nicht so, dass der... schon irgendwie Böcke drin hatte.
Und dann war der Abpfiff und die verletzten Eils und Möller haben dann nochmal die Jungs heiß gemacht, sind im Trainingsanzug, auch ein geiler Trainingsanzug.
Richtig übrigens. Geiler Trainingsanzug.
Das ist doch der keine Macht, den Drogen-Trainingsanzug. Ja. Haben dann die Jungs heiß gemacht, sind, also vor allem Möller hat dann so die Jungs heiß gemacht. Erste Krämpfe auch schon.
Ja.
Und ja, dann kommt eigentlich auch schon die 95. Minute.
Weerhoff, Klinsmann, Weerhoff, to set it up initially for somebody else, then he had the shot, the goalkeeper can't keep it out, and Germany have won it, the golden goal, game over, Weerhoff, a sensational substitute.
Ja, der nackte Olli Bierhoff, der dafür gesorgt hat, dass meine Schwester sich verliebt hat.
Trikot wedeln zur Eckfahne.
Ja. Ja, das war's dann. Macht er das Golden Goal ein, so ganz genau weiß ich nicht, wie der Ball zu Bierhoff kam, aber im Rücken zum Tor, so 14, 15 Meter und Drehschuss.
Man weiß auch nicht so genau, wie er reingegangen ist.
Genau, im Rücken zum Tor und dann dreht er sich und schießt aus der Drehung, Ball wird abgefälscht und Kuba kann ihn, warum auch immer,
also
nicht halten und prallt dann von seinen Händen hinten hinzu. Er steht auch mega weit draußen.
Er steht, ja, aber wo man beim ersten Deutschen drüber diskutieren kann, hier ist Kuba mit dem Boot. Also den muss er halten.
Das,
auch wenn er nicht festhält, dann muss er ihn halt wegschlagen oder so, aber den muss er halten.
Ja, also der darf nicht hinzu. Und also, wie gesagt, klar, er war abgefälscht, der Ball, aber aus meiner Sicht jetzt nicht so abgefälscht, dass du, weißt du, es gibt ja so abgefälschte Bälle, wenn der Torwart nah dran steht, wo du halt dann nichts dafür geprallt halt an dir ab und du bist froh, dass du überhaupt eigentlich noch die Finger dran bekommen hast, war aus meiner Sicht jetzt da aber nicht
der Fall. Ja, also der Ball kommt ja relativ auf den Mann und er macht ja noch einen Schritt zur Seite und kriegt ihn dann durch die Hände. Ja. Wenn er einfach stehen bleibt, dann prallt er halt an ihm ab, weil der war jetzt auch nicht festgeschossen.
Aber er steht weit draußen, oder?
Ja.
Irgendwie so 5 Meter, 6 Meter steht er schon draußen. 6 Meter,
aber trotzdem, wenn er einfach stehen bleibt, nicht noch diesen kleinen Schritt zur Seite macht, dann kriegt er ihn ja vor die Brust oder so.
Genau, aber das meine ich ja, wenn er weiter hinten steht, dann muss er das ja gar nicht machen. Ja. Ich meine, Bierhoff, also... Der war ja im 16er und warum der dann so weit draußen steht, ist mir ein Rätsel.
Und es waren ja auch noch viele Tschechen ja auch noch im 16er vor Kuba. War ja nicht so, dass jetzt Bierhoff 1 gegen 1 mit einem
Verteidiger
gespielt hat, sondern da waren wahnsinnig viele Leute. Am Ende
muss man sagen, zu viele offensichtlich.
Ja.
Aber ja, also ich würde behaupten, der Schuss hatte eine relativ gute Packing-Rate. Ja, da wurden viele Verteidiger gespielt. Also es waren mindestens 3 dazwischen.
Ja,
also es waren 2 direkt an Bierhoff dran.
Genau.
Und dann waren...
Und der eine, der ihn abfälscht. Und dann waren ja noch zwei, drei Deutsche im Strafraum. Ja. Klinsmann spielt ja den Pass zum Beispiel.
Genau.
Also es waren bestimmt fünf, sechs Tschechen im Strafraum.
Ja, Klinsmann kriegt den Ball so rechts auf Höhe der Strafraumgrenze und passt ihn dann so ins Zentrum vom Strafraum zu Bierhoff, der dann eben da im Rücken
und
zum
Tor ist. Und was man sagen muss, wie Bierhoff den Ball annimmt und abschirmt.
Abschirmt macht er stark.
Das war richtig gut.
Also da hat er wie bei FIFA L2 aber lang gedrückt.
Ja.
Ja, Fazit.
Ja.
Yeah,
Sieg. Die bisschen bessere von zwei schlechten Mannschaften hat halt gewonnen in dem Spiel, muss man ehrlich schon so sehen. Also es war jetzt kein fußballerischer Leckerbissen, das Finale.
Wow, Phrasenschwein.
Ja, ja, und Deutschland insgesamt gesehen halt schon ein bisschen besser.
Ja, also ich würde auch sagen, dröges Spiel, summa summarum mit, also wie gesagt, die eine Phase, die wir vorhin beschrieben haben, so Mitte, zweite Halbzeit, Viertelstunde lang vielleicht, war es wirklich gut anzusehen. Der Rest sehr, sehr dröge, zäh.
Also ich habe, als ich es gesehen habe, das erste Mal so nach, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten Raucherpause gemacht, hab dann Stopp gemacht und weil ja keine Spielzeit eingeblendet war, dann aber halt gesehen so, oh, das geht jetzt gerade erst irgendwie 25 Minuten und da war ja noch so das Screen begrüßen und so dabei. Ich so, boah, er hat 20 Minuten erst gespielt und es hat sich so angefühlt, als ob schon 120 Minuten gespielt waren.
Ja. Aber ich würde dir da auch recht geben, verdienter Sieger und tatsächlich ja für mich der Schlüssel so im Fazit, also von der tschechischen Offensive hast du halt nichts gesehen, obwohl die so viel talentierte Jungs da drin hatten, hast du da echt wenig gesehen. Aber ja, am Ende war es dann ein verdienter Sieg und wir können mal hören, was Olli Bierhoff zu seinem Tor noch gesagt hat.
Ich will dann mich eigentlich rechts rumdrehen auf meinen starken rechten Fuß und hinter mir steht Marco Bode, der ruft Oliver andersrum, hierher. Also habe ich mich andersrum gedreht und habe einfach blind abgezogen. Natürlich wusste ich ungefähr, wo das Tor ist. Hab die Reaktion gesehen. Ich sage immer spaßeshalber, der Ball war auf dem Spielfeld für mich weitaus schwieriger zu halten, als es im Fernsehen manchmal wirkt. Also er hatte schon eine gewisse Härte und Effet. Das Komische ist auch, ich habe weder vorher noch hinterher in meiner Karriere jemals das Trikot ausgezogen. Aber in dem Moment war mir wohl klar, jetzt fällt die ganze Last ab und habe dann das Trikot ausgezogen.
Also muss man ja im Nachhinein nochmal sagen, danke Marco Bode.
Ja, das fand ich auch spannend, dass das vielleicht ein bisschen anders gedacht war.
50% des Tores gönnen dann ganz klar Marco Bode.
Definitiv. Wie gesagt, mit diesem Trikot ausziehen hat dafür gesorgt, dass ein Bravo Sport Poster von Oliver Bierhoff beim AC Mailand dann am Schrank meiner Schwester hing. Sie mich als einzige Mal gefragt hat, ob sie ein Poster von meiner Bravo Sport haben kann.
Ja.
Ja, hing da dann dran und ja. Ich würde ihm jetzt nicht beipflichten, dass der Schuss dann so viel härter war. Wobei wir natürlich den Blick von auf dem Feld nicht haben. Ja, das war das Spiel und wenn wir jetzt, wir kommen ja zur Kategorie wäre Fahrradkette. Was ist denn so für dich der Schlüsselmoment gewesen oder ein Moment, der alles hätte ändern können? So der Was-wäre-wenn-Moment. Was war das für dich in dem Spiel?
Für mich war das tatsächlich, also logischerweise einmal die Einwechslung von Oliver Bierhoff, da muss man sich ja nicht drüber unterhalten, das hat das Spiel ja auch verändert dann, aber noch was anderes, das war das beschriebene Foul von dir von Thomas Helmer an Pavel Nedved, da stand es ja gerade 1-0 für die Tschechen,
an Kuka,
und wenn der Helmer den nicht foult, dann ist Pavel Kuka tatsächlich relativ frei durch. Und wenn er das halt nicht macht und Kuka ist durch und macht dann das 2-0, ich glaube, dann wäre das Spiel auch durch gewesen. Also ich weiß nicht, ob die Deutschen es dann noch gedreht
haben. Vor allem, weil man sich ja bis zu dem Zeitpunkt auch wirklich noch schwer getan hat, mit irgendwie durchzukommen. Und die Flanken waren ja zwei leichte Beute für die Abwehr und für Kuba. Ja, also ich habe mir zwei Momente aufgeschrieben. Das eine ist tatsächlich, wenn Smica den Schuss kurz vor Schluss reinmacht, dann reden wir nicht drüber, was Bierhoff für eine geile Einwechslung war, sondern reden wir drüber, was Smica für eine geile Einwechslung war, weil er eine Minute vorher aufs Feld kommt. Wäre wahrscheinlich die Geschichte, die heute in Tschechien erzählt werden würde, analog die wir über Bierhoff erzählen. Und der zweite Moment wäre die von dir schon angesprochene Einwechslung von Bierhoff. Also die Frage, was wäre, wenn Bierhoff nicht eingewechselt worden wäre, weil Er wurde eigentlich nur eingewechselt, weil es zu wenig Leute gab und weil er so die einzig wirkliche Option für vorne war, die da hätte noch was reißen können, gerade auch im Hinblick auf Kopfballstärke. Und Bierhoff hat davor nur im zweiten Gruppenspiel gegen Russland 85 Minuten gespielt, danach und davor keine Sekunde. Also es war jetzt irgendwie nicht so, dass man gesagt hätte, unter normalen Umständen hätte er gespielt. Er hat einfach keine Sekunde sonst gespielt, außer diese 85 Minuten, danach wurde er ausgewechselt. Das heißt, wenn Bierhoff nicht eingewechselt wird, was, wie gesagt, nicht unrealistisch gewesen wäre, dann kommt das vermutlich nicht zustande, weil Klinsmann und Kunz haben nichts auf die Kette bekommen.
Und aus dem Spiel ja generell wenig
geht. Genau, und das dann wären die Flanken einfach weiterhin komplett ungefährlich gewesen.
Ja.
Dann wäre da auch irgendwie nichts passiert. So, die Nachwirkungen des Spiels. Wir können mal reinhören, was denn beim Empfang in Frankfurt, den wir im Intro, im Tagesschaubericht zum Intro schon gehört haben, was denn noch Beteiligte zum Spiel oder zu dem Turnier gesagt haben.
Ich glaube, jetzt wird man sich bewusst, dass man nicht nur mit der Mannschaft gewonnen hat, sondern eigentlich auch den Sieg für Deutschland nach Hause gebracht hat.
Das ist absoluter Wahnsinn, was sich hier in Deutschland abspielt. Das sind italienische Verhältnisse.
Wir sind unheimlich stolz darauf, so einen Empfang zu bekommen. Und die Mannschaft hat es allerdings auch verdient.
Bierhoff, das zweite war, weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr, einer, der in Italien gespielt hat zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall.
Ja, in Italien hat zu dem Zeitpunkt aus dem Kader nur Bierhoff gespielt.
Nicht danach erst?
Nee, Bierhoff hat bei Udine gespielt.
Ach stimmt, bei Udine.
Und ist danach, nach der EM, zum AC Mailand gegangen. Aber sonst war der einzige andere Legionär war Stefan Kunz und der hat in Istanbul gespielt.
Ja, aber der war es auch nicht. Naja, auf jeden Fall am Schluss noch Berti Vogt, der das natürlich die Feier für Deutschland hochverdient gefunden hat. Und die Nationalmannschaft wurde dann in Deutschland zur Mannschaft des Jahres, Matthias Sammer zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt. Und als bisher letzter Deutscher, wie du vorhin schon richtig gesagt hast, als Europas Fußballer des Jahres. Andi Köpke wurde beste Torhüter der EM und zum Welttorhüter übrigens auch, war mir auch nicht klar. Und Pavel Poborský und Patrick Berger wurden gemeinsam zu Fußballern des Jahres in Tschechien gewählt. Poborský hat ja auch dieses sensationelle Tor im Halbfinale, das Lupfertor, relativ bekannt gegen Frankreich da geschossen, das sie letztendlich dann auch in die Verlängerung und das Elfmeterschießen gebracht hat. Ja, wenn man mal so überlegt, wie es danach weiterging, wie würdest du das dann einordnen, so im Vergleich zu dem, was danach so kam in der Nationalmannschaft?
Es war so ein bisschen wie nach der WM 90. So, ja, wenn jetzt noch die ostdeutschen Spieler dazukommen, dominieren wir alles. Das war ja so. Dann ging die EM 92 noch relativ gut bis ins Finale und dann war ja eher Ebbe. Und so ähnlich hat man das, fand ich, nach der EM auch erwartet, weil halt eben jetzt so keiner alterstechnisch halt rausfliegt. Und wie dieser Bubble noch relativ jung war, so Scholl, Möller und so relativ in ihrem besten Fußballalter.
Scholl noch nicht mal drin, richtig. Scholl kam erst danach so richtig, glaube ich.
Also man hat da viel erwartet, aber dann kam die WM 98, das aus gegen Kroatien, auch im Achtelfinale oder Viertelfinale, meine ich.
Viertelfinale 3-0, Werns Rot.
Ja. Und die EM 2000 war ja dann auch eher noch schlechter.
Das war quasi die Spitze der Rumpel-Fußball-Ära. Der
Erich Ribbeck.
Und danach Rudi übernommen, Rumpel-Rudi.
Also hat man eigentlich aus dem EM-Triumph gar nichts gemacht.
Ja, ist so. Klar, es ist dann immer, man sagt ja immer, ja, nur ein oder zwei EM-WM später, da war es ja dann schon wieder besser. Aber es ist ja auch eine gewisse zeitliche Distanz. Ja, und 2002 war es ja spielerisch jetzt auch nicht geil, aber da ist man eben ins Finale gekommen.
Ja, aber auch nur, weil wir einen guten Torwart hatten, einen überragenden Torwart und halt auch bei Standards gar nicht mal so ungefährlich. Ja. Aber sonst, also es war ja jetzt nicht so, dass wir da...
Nee, ich meine jetzt eher so aus Erfolgsgesichtspunkten, weil wenn du siehst, EM war 96, da kamen dann nur zwei Turniere, bis dann diese WM kam.
Ja, und da, aber danach, die EM war auch unterirdisch schlecht, 2004. Ja. Ja, und dann wurde es ja erst so, dass man permanent bis jetzt Russland gute Turniere gespielt hat, aber man hat aus dem EM-Triumph nichts gemacht.
Nee. Also die Spieler haben irgendwie, wenn man mal sich anschaut, wer da auch alles so trainiert hat, Berti Vogt war jetzt auch kein ausgewiesener Trainerfuchs.
Ja.
Es ist, glaube ich, dann schon, wenn du halt einen Erich Ribbeck hast, der, also ich glaube, der hat sich da auch jetzt irgendwie einfach nicht so richtig berufen gefühlt, aus der Mannschaft irgendwas zu machen. Und ja, da war ja dann so rein spielerisch, glaube ich, schon echt eine bittere Zeit.
Ja, was aber halt, finde ich, total unverständlich ist, wenn du guckst, man hat halt Spieler wie Scholl, wie Hässler, wie Möller,
Bode
die ja schon eigentlich für guten Fußball halt stehen, ne?
Ja.
Also die zumindest mit dem Ball was anfangen können. Du hast da jetzt nicht so, dass du nur Rumpelfußballer da über den Platz stolpern hast.
Ja.
Und dann schafft ein Erich Rebeck, Team-Gegenpressing-Trainer, ja. Das nicht das
Grüße, aus dem Erich, übrigens. Stimmt, den Team-Gegenpressing-Trainer, ja. Ja, wenn wir uns dann den Verlierer mal anschauen, ich habe tatsächlich dann so, als ich darüber nachgedacht habe, gedacht, naja, das war ja dann sicher so der Auftakt zu dieser großen, wahrscheinlich nur eine, sondern eher zwei Generationen, ja, tschechischer Fußballer. So der Aufbruch in die große tschechische Fußballzeit, dachte ich. Aber es war eigentlich überhaupt nicht so.
Nee.
Ich habe mal geschaut, die waren zwar immer danach und davor, nein, davor ja nicht, weil es war die erste rein tschechische Mannschaft bei einer WM, weil es ja EM, weil ja davor die Tschechoslowakei war. Und Tschechien war auch danach bis heute immer für eine EM qualifiziert, aber nur ein einziges Mal im Halbfinale, das war 2004, sonst meistens in der Vorrunde Schluss oder in der frühen K.O.-Runde. Das heißt, da war gar nichts los. Und bei der WM waren sie tatsächlich nur ein einziges Mal qualifiziert, und zwar 2006, und auch da war in der Vorrunde Schluss. Also so auf großer Bühne haben die Tschechen halt nichts gerissen mehr.
Ja, wenn du auch guckst von der Aufstellung und von Spielern, wo man erwartet hätten, dass die eigentlich noch viel weiter gehen können. Also Poborski, hast du ja vorhin schon gesagt, danach zu Menu, aber so richtig was gerissen hat er danach auch nicht mehr. Petr Kuba hat danach noch auch nur noch bis 98 Nationalmannschaft gespielt, danach wurde der halt nicht mal mehr eingeladen. Mhm. Wo man ja auch dachte, bis auf das Finale hat er ja auch überragend gehalten.
Ja.
Patrick Berger dann durch diverse Verletzungen auch nicht so richtig rausgekommen. Die Deutschen, Katlec Kuka, das waren halt solide Bundesligaspieler, Mehmets aber jetzt auch nichts, was die Mannschaft so getragen hätte. Und wie gesagt, von dem ganzen Rest, außer Pavel Nedved, die einzige Ausnahme, der noch eine Weltkarriere dann gemacht hat.
Ja.
Von dem Rest, Beibel, Hornak hat man nie wieder gehört, Rada.
Ja, es ist halt, also ich könnte mir vorstellen, dass es dann schon eher so eine Art, weißt du, wie bei Podolski früher, die, ja, also wenn Podolski zur Nationalmannschaft kam, dann hat er immer gut gespielt, das war so eine Wohlfühloase, ja. Und die kannten sich schon lange, und so war es in Tschechien schon auch, also die Nationalmannschaft, so ein großer, grober Kern ist ja schon da auch zusammengeblieben, aber offensichtlich, und so erkläre ich mir das, war das Gefälle wahrscheinlich innerhalb der Mannschaft einfach zu groß, dass du halt 3-4 richtig gute Leute hast, für die das ja auch immer, ja, eine Ehre war, und die waren auch stolz für Tschechien zu spielen. Aber dass einfach der Rest so abgefallen ist, dass das nicht funktioniert hat. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann.
Ja, so muss es gewesen sein. Wie gesagt, wenn man damals nach dem Finale wen gefragt hätte, wer wird der zukünftige tschechische Weltstar, hätten alle Karel Poborský gesagt. Hätte keiner Pavel Nedved gesagt nach dem Turnier.
Absolut.
Und wieder Poborský.
Zwei Jahre Manchester,
das nix, war's.
Also er ist tatsächlich dann direkt zu Manchester, 2 Jahre, 37 Spiele, 5 Tore. Dann zu Benfica, 3 Jahre, 99 Spiele, 16 Tore, also war noch ganz erfolgreich. Dann 1 Jahr Lazio, und dann musste er wieder unbedingt zurück nach Hause, ist dann nochmal zu Sparta, 3 Jahre. Da hat er noch gut gespielt, gut getroffen, 87 Spiele, 26 Tore. Und dann noch 2 Jahre bei Dynamo Budweis. Ja, also es war...
Des Bieres wegen.
Ja, von daher ist es, ja.
Aber wenn du jetzt guckst...
ist schon okay. Also für Tschechien in der Zeit ist es okay, denke ich. Aber
so die Statistiken bei Benfica als Mannschaft, die sicherlich immer oben mitspielen, die Meisterschaft, und dann in 99 Spielen 16 Tore, da hättest du nach dem Turnier gedacht, der macht in 99 Spielen da, weiß was ich, 40 Tore oder so.
Ja, wobei es ja schon immer noch ein Mittelfeldspieler war.
Ja, aber also schon offensiv.
Sehr offensiv.
Gut. Also wie gesagt, danach nicht mehr so richtig...
Ja.
Beine auf den Boden bekommen.
So, was ist denn für dich so aus heutiger Sicht das Bemerkenswerte an dem Spiel, an den Umständen oder
also sonstigem? An dem Spiel, das hat man jetzt schon ein paar Mal thematisiert, wirklich wie, ich möchte jetzt nicht schlecht sagen, wie anders das im Vergleich zu heute ist.
Ja.
Halt
das gesagt, ist relativ aber auch, was wenig, man sogar erwartet hat.
Relativ
aber.
Wenig Tempo, nix. Aber was ich wirklich bemerkenswert fand, ist die deutsche Kaderzusammenstellung, also wo die Spieler herkamen.
Mhm.
Also jetzt so einen großen Block Bayern, Bremen, Dortmund, das waren ja so auch so 94, 95, 96, ja, so die Vereine halt, die so mitgespielt haben. Du hattest dann aber auch zum Beispiel René Schneider aus Rostock, du hattest Andi Köpke aus Frankfurt, wo man sich heute denkt, wann gab es eigentlich das letzte Mal Nationaltorwart, der jetzt irgendwie halt nicht bei Bayern gespielt hat oder ja, so, war jetzt halt Frankfurt, die jetzt ja auch vielleicht um UEFA Cup mitgespielt haben, aber jetzt auch keine richtige Spitzenmannschaft waren. Du hattest Icke Hässler vom KSC, ja, und eben die beiden Legionäre Kunz und Bierhoff. Also das fand ich, dass relativ viele Vereine noch Nationalspiele abgestellt haben und dir ja, gedacht hast,
das stimmt. Aber weil halt auch der absolute Großteil des Kaders aus der heimischen Liga kam, ja, was da heute auch anders ist, einfach denn der Umstände wegen, weil sie da eben auch viel entwickelt hat. Ja, ich fand noch bemerkenswert, dass so direkt nach dem Abpfiff, es war so eine ganz komische Siegesfreude, also so ganz, ja, also es war recht still im Stadion, fand ich, und auch so. Also wenn man das mit heute vergleicht oder auch irgendwie, was man sonst so für Jubel kennt, ja, die haben sich schon gefreut, aber irgendwie, also gefühlt so gar nicht so ausgelassen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen.
Also irgendwie, der Bierhoff schießt das Tor und dann denkst du, dass innerhalb von 3 Sekunden da irgendwie 20 Spieler sonst was da sind, eine Traube machen, weil es ja auch das Spiel dann da faktisch vorbei war. Also nicht ja, so, dass ein Führungstor
aber war. Aber ich glaube, das haben die meisten einfach gar nicht gecheckt. Die meisten haben halt gedacht, zu früher Verlängerung, ja gut, jetzt führen wir 2-1, schon wichtig, aber wir müssen ja noch 25 Minuten spielen, ja, oder so, ne?
Gut, das würde auch erklären, warum es irgendwie eine halbe Minute gedauert hat, ja, bis irgendjemand bei Bierhoff mal war und mit ihm ja, gefeiert hat.
Ja, weil, wie gesagt, da war ja auch das erste Turnier, wo Golden Goal tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Also das könnte ich mir vorstellen. Und auf der Tribüne halt werden ja schon hauptsächlich Engländer gewesen sein, die sich für ein anderes Team jetzt ja nicht vielleicht so freuen wie für ihr Team. Und vielleicht auch noch so ein bisschen das, na, jetzt sind die blöden Sausages auch noch Europameister geworden bei uns.
Ja, also das ja fand ich einfach bemerkenswert. Und wenn man jetzt mal so zum Fußballerischen her noch schaut, ich fand es tatsächlich nochmal spannend, die Position des Liberos anhand von Matthias Sammer da mal ja, zu sehen.
Habe ich gar nicht verstanden.
Ich fand es deshalb noch spannend, weil ich, als ich mit Fußball angefangen habe, und in der B-Jugend zum Beispiel noch, haben wir auch noch mit Libero gespielt und ich habe auch Libero gespielt, habe aber nicht solche Ausflüge nach vorne gemacht.
Ich habe es defensiver interpretiert.
Also das war tatsächlich ja, sehr, sehr, sehr interessant noch. Und was ich beim Sammer auch gewusst habe oder auf dem Schirm hatte, war so dieses ganze Grätschen und immer ja, mit einem Messer zwischen den Zähnen, alles klar. Aber er hat auch ein ganz feines Füßchen eigentlich gehabt. Ja. Das war mir so gar nicht gut. Ein paar Lupferpässchen und so gespielt. Ja, das war ein Spielmacher.
Das hatte ich schon auf dem Schirm, weil der das ja bei uns auch gespielt hat zu ja, der Zeit. Ja, so 95, 96, 97 hat er bei uns auch Libero gespielt. Und da hat er das auch. Da war der quasi das, was heute so der moderne Innenverteidiger ja, ist,
muss genau, sagen. Genau.
Also der hat von hinten das Spiel aufgebaut ja, und da auch schon auch relativ fix unterwegs und auch relativ
dynamisch
und ja, ist ja dann auch mal durchs Mittelfeld marschiert bis vorne an 16er. Also.
Und was ich noch geil fand, das passt auch da dazu, so Dieter Eils durfte offensiv auch gar nichts machen, oder?
Nee, das hat der Sammer ihm vorher erklärt. Wenn ich nach vorne gehe, bleibst also, du hier.
Es war wirklich, wenn er dann notgedrungen im Ballbesitz mal angespielt werden musste.
Zurückgespielt.
Es ist so geil. Also ich glaube wirklich, es sieht echt so aus, als hätte Dieter Eils die Order gehabt. Junge, wenn du dann schon irgendwie an den Ball kommst, dann gib ihn aber sofort wieder ab.
Ja, also, dann gib ihm sofort an den Sammer.
Halt bloß den Ball mit.
Also, ja, wirklich, dann gib den sofort einen Sammer und dann bleibst du da stehen, weil der muss dann.
Der ist auch so aus dem Weg gegangen. Also dann so, wenn die Leute annehmen, nicht nur Sammer, auch andere, der ist wirklich aus dem Weg. Der hat defensiv hat er gut abgeräumt, aber offensiv, da war der nicht im Matchplan mit drin, glaube ich. Ja, also Tempo auch insgesamt wahnsinnig, wahnsinnig wenig. Extrem viele Grätschen, auch in der Anfangszeit schon. Wirst du heute so auch nicht mehr sehen. Und gegen wen ich auch keinen Bock gehabt hätte zu spielen, wäre Christian Ziege gewesen.
Nee.
Also auch so immer mit so Nicklichkeit, mal da ein bisschen auf dem Fuß gestanden und einmal hat er einen, ich weiß nicht mehr, wen es war, hat er gefoult und es war ein glasklares Foul und beugt sich so über ihn drüber und pöbelt ihn so an. Ich so, okay. Also auch wirklich so ihn so leicht angepöbelt und dann hat er auch noch, beim Weglaufen hat er so die Heulsusen-Geste gemacht. Das ist so. Also weißt du, so völlig, das war ein total faires Spiel, aber da hat einfach bei einem Foul sich echt über den Gegenspieler gebeugt und ihn so angeschrien, was das denn soll. Also schon witzig. Alle hatten das Trikot drin.
Ja.
Und zwar nicht nur aus Pflicht am Anfang, sondern das ganze Spiel.
Das ganze Spiel. Und ich weiß auch nicht, welcher deutsche Spieler einer, dem ist es rausgerutscht im Spiel, der hat es pflichtgemäß wieder zurückgesteckt. Ja.
Also das war auch noch interessant. Und auch, dass gegenüber dem Schiedsrichter nicht lamentiert wurde. Nee. Also beim Elfmeter klar, so ein bisschen, aber halt voll im Rahmen und nichts. Also der Schiri wurde nicht...
Das habe ich als sehr angenehm empfunden im Vergleich zu heute.
Ja, das ist mir aber echt auch aufgefallen. Also man sieht das mal, wie das auch sein kann, dass du wirklich nicht wegen jeder Aktion zum Schiri rennst, nach dem Schiri schreist oder wie auch immer. Also fand ich auch interessant. Und dieser Deutschland-Deutschland-Gesang, den gab es damals schon.
Ja.
Kam relativ am Anfang, ist der einmal gerufen worden. Dachte, das wäre so ein 2006er-Ding gewesen.
Nee, das sagte ich mir, es gibt ja genau eben halt die beiden, die du jetzt schon genannt hast. Deutschland, Deutschland und jetzt geht's los. Und wenn
das hohe Lied gut.
Wenn wir früher hochgeführt hätten, dann wäre noch Obi ist das schön
gekommen. Oh ja, richtig. Ja, so ein Tag so wunderschön wie heute.
Ja.
Aber generell fand ich es extrem wenig Stimmung.
Ja.
Also auch nicht so, dass man sagt, ja, das war halt noch spielbezogener Support. Da hat man dann so, wurde es halt immer lauter, wenn eine gefährliche Aktion. Gab halt auch wenig gefährliche Aktionen.
Ist halt aber auch, wie gesagt, so dieses Turnierproblem, was viele Sponsoren da damals schon rumgesessen haben, die Karten gekriegt haben.
Ja.
Es werden halt wenig, so wie es ja heute bei den Turnieren auch ist, wenig Fans da gewesen sein.
Müller-Wolf sieht immer noch gleich aus.
Immer noch, absolut.
Unfassbar, oder? Es sieht einfach genau gleich aus.
Damals sah hart alt aus für sein Alter und heute sieht er richtig jung aus für sein Alter.
Alter, der genau gleich sieht er einfach
auch
aus.
Auch die Frise.
Ja.
Auch die Frise, richtig alles. Geil.
Wahrscheinlich ist es aber auch nur deshalb, wenn man es denkt, seine Apachen-Frisur. Und Stargast auf der Tribüne, gesehen?
Helmut Kohl?
Ja, ich meine jetzt aus dem nicht-politischen Bereich. Auch damals schon Stars und Sternchen Anziehungspunkt.
Nee, habe ich.
Karel Gott saß auf der Tribüne.
Klar. Ich nehme an, er war vor dem Spiel auch in der tschechischen Kabine und hat noch mal einen geschmettert.
In einem unbekannten Land.
Ja, jetzt auch tot leider.
Ja, Karel Gott. Aber Karel Gott auf der Tribüne. Ja. Und habe auch gedacht, es ist so, weißt du, bei Deutschland 2014 war ja dann Rihanna da.
Ja.
War quasi Karel Gott die tschechische Version von Rihanna.
Ja, muss man so sehen. Und ich hätte auch lieber Karel Gott in der Kabine gehabt als Rihanna.
Ja, das fand ich noch geil. Und was mir ebenfalls aufgefallen ist, ist dir mal aufgefallen, wenn der Ball zum Einwurf rausgeht, was dann passiert?
Nee.
Genau, nichts. Es gab nämlich keine Balljungen und Mädchen.
Stimmt.
Es ist,
wo du sagst, ja.
Es gab keine Ballkinder.
Ja.
Ist mir auch wirklich ganz am Schluss aufgefallen. Übrigens gab es auch kein Zeitspiel und so Scheiße, gell?
Nee.
Gut, aber gerade, weiß man jetzt nicht, kann man jetzt, glaube ich, nicht verallgemeinern, weil es ja der Spielstand einfach nie hergegeben hat. Weil selbst als die Tschechen eins und vorne waren, auch nicht.
Ja gut, jetzt, wo du sagst, hätte ich an tschechischer Stelle den Ball einfach permanent auf die Tribüne gejagt, weil es wäre kein Ball nachgekommen.
Und Karel Gott hätte gesagt zu den Leuten, du Leute, schön Ball hier lassen. Ja, ja. So unter die Jacke gesteckt. Ja. Nee, aber keine Ballkinder, fand ich krass, weil... Und es ist mir offensichtlich dann nicht negativ aufgefallen, was den Spielrhythmus angeht, weil es...
Gab ja keinen.
Nee, aber es hat jetzt auch nicht länger gedauert als sonst gefühlt, dass der Einwurf kommt. Aber es war eher ein anderes Tempo. Ja, sonst was für dich bemerkenswert war?
Nee. Haben alles gesagt.
Dann kommen wir zu unseren Awards.
Ja.
Wer war denn für dich der Mann des Spiels?
Ja, gut.
Ist, glaube ich, eindeutige Vote.
Also da gibt es ja nur Oliver Bierhoff in dem Spiel. Das
aber es drängt sich auch sonst niemand auf.
Nein, es drängt sich wirklich niemand.
Ich habe mir überlegt, wer wäre denn der MVP des Spiels, wenn man Bierhoff nicht nehmen kann? Würde mir keiner einfallen.
Keiner. Nee. Und,
weil Sammer kannst du eigentlich nicht nehmen,
nein.
Weil Sammer hat den Elfmeter verbockt.
Du kannst Petr Kuba nicht nehmen, der sonst ein Kandidat gewesen wäre, aber der zumindest beim zweiten Tor patzt. Für mich auch beim ersten Tor.
Für mich auch beim ersten.
Also kannst du den halt auch nicht nehmen. Sonst, wenn der nicht gepatzt hätte, wäre das noch ein Kandidat für mich. Aber sonst drängt sich von Tschechien auch gar keiner auf. Nee. Und von den Deutschen auch nicht.
Also von Deutschen. Ich habe mir wirklich überlegt, wenn ich jemanden nehmen müsste und es wäre nicht Köpke, ich hätte keine Ahnung,
wie ich nehmen soll. Ich hätte am ehesten tatsächlich vielleicht dann noch Dieter Hals genommen, aber nur aus der Sichtweise, weil als der weg war, wurde das deutsche Spiel anfälliger. Ja. Also hat der ja schon eine gute Leistung gebracht bis dahin.
Ja, ist er auch.
Aber sonst, außer Bierhoff, wenn du den nicht nehmen kannst, dann kannst du würfeln.
Also da bin ich auch froh, dass er das Tor gemacht hat, sonst wüsste ich nicht, wen ich nehmen soll. Oder die Tore, sonst wüsste ich nicht, wen ich nehmen soll. Wer ist denn am besten gealtert?
Pavel Nedved. Absolut. Immer noch ein wunderschöner Mann, muss man sagen, ja. In seinem Juventus-Turin-Anzug.
Ja.
Also da gibt es auch für mich keine Diskussion.
Ich habe tatsächlich Karel Poborski genommen.
Okay.
Hast du mal ein aktuelles Bild von ihm
gesehen? Ja, der auf jeden Fall kurze Haare.
So kurze Haare, so ein gepflegter, leichter Seidenscheitel, so eine Hipsterbrille, drei Tagebart. Ich fand ein deutliches Upgrade zu seiner Frisur in seiner Jugend.
Ja.
Also wirklich, ja, den fand ich sehr gut gealtert. Und natürlich, honorable mention, Müller-Wohlfahrt. Auch sehr gut gealtert.
Ja, auch das muss
beziehungsweise, nein, einfach gar nicht gealtert. Ja, wer ist denn am schlechtesten gealtert?
Ja, auch das, eigentlich ist auch der nicht gealtert, aber er sah halt damals schon hart scheiße aus und wird immer hart scheiße aus. Sind halt Jiří Mehmets. Also.
Ich habe tatsächlich am schlechtesten gealtert und es fällt mir schwer, aber ich habe Mehmet Scholl. Weil damals so der süße, wuschelige Teenie-Schwarm und heute so ein Meckerrentner mit Glatzkopf. Also der ist für mich so von Look and Feel und auch von der Art eher nicht so gealtert. Deswegen musste ich da leider Mehmet Scholl nehmen. Ja, dann so als kleines Roundup noch am Schluss. Was wurde eigentlich aus? Habe ich mir rausgesucht, dass... Also bei den meisten weiß man es ja eigentlich, bei den Deutschen zumindest. Mir ist noch aufgefallen, dass von der Startelf tatsächlich nur 3 Stück keine Trainer geworden sind. Und zwar Helmer, Strunz und Eils.
Auch das stimmt ja nicht. Dieter Eils war zumindest mal U21 oder U19 Trainer oder so.
Ja,
der hat zumindest mal trainiert.
Aber Eils jetzt, wir hatten es ja in der letzten Gegenpressing-Ausgabe, ist ja jetzt Erzieher an der Schule.
Ja.
Also,
und wer war es noch?
Strunz und Helmer sind aber beide noch im Sportfernsehen aktiv. Also beide sind im Sportfernsehen.
Beim Nordhäuser Doppelkorn, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, stimmt.
Genau, die anderen sind alle auch länger und öfter Trainer geworden. Das fand ich noch tatsächlich spannend, weil es offensichtlich da auch noch normal war, dass du einfach als...
Auch Jürgen Klinsmann jetzt ja gerade aktuell ein neues Engagement.
Aber nicht als Trainer.
Ja, aber er ist immer noch in Ecuador im Gespräch, auch als Trainer.
Echt? In Ecuador?
Ja, als Nationaltrainer.
Ah. Ja, auf jeden Fall.
Mit der Debbie immer runterfliegen.
Debbie! Angesichts dessen habe ich für diese Rubrik, nämlich was wurde aus, Bertie Vogts genommen. Weil ich jemanden von den Deutschen auch nehmen wollte. Und weißt du, was Bertie Vogts heute macht?
Ich weiß es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der in irgendeinem Gremium in Gladbach rumsitzt. Irgendwie Verwaltungsrat, Ehrenrat.
Irgend sowas tut er, glaube ich, auch. Das habe ich mir jetzt aber nicht rausgesucht. Sondern ansonsten macht er nichts. Er ist aber Kolumnist bei T-Online. Also falls du mal fundierte Analysen zum heutigen Fußball lesen möchtest, musst du T-Online einschalten, wollte ich schon sagen. Musst du T-Online anschauen. Ja. Da hat Bertie Vogts eine eigene Kolumne.
Ja, das mache ich ab jetzt dann auch. Das klingt interessant.
Ja. Und von den Tschechen habe ich mir tatsächlich dann doch noch einen rausgekriegt, nämlich Karel Poborský, was der heute macht. Und der kümmert sich um die Talentakademien, die regionalen Talentakademien des tschechischen Fußballverbands und ist Botschafter der EM 2020, obwohl Tschechien gar nicht als
Spielort
ist.
Ja.
Ihm liegt aber der Fußball am Herzen, hat er gesagt. Ich finde es wichtig, auch Kontinent, länderübergreifend da was zu reißen.
Ja, das ist schön.
Hast du da auch jemanden
aufgeschrieben? Ja, ich habe... Patrick Kuba genommen.
Ah.
Weil ich gar nicht... weißt du denn, wo der nach der EM gespielt hat?
Nee.
Land reicht mir?
Moldawien.
Nein, unter anderem aber in Deutschland tatsächlich. Ah. Und das hatte ich nicht auf dem Schirm. Er ist erstmal nach La Coruña gegangen.
Ah, geil.
Nach der EM. Und ist dann nach Kaiserslautern gegangen. Und dann kam es mir, als ich es gelesen habe. Stimmt.
Ja.
Er hat aber in Kaiserslautern kein Spiel gemacht.
Ja.
Aus 2 Gründen. Das eine war, er wurde erst mal 4 Wochen wegen Doping gesperrt.
Ah, ja.
Und danach war er halt nur die Nummer 2 hinter dem damaligen Kaiserslauterner Torhüter.
Gary Ehrmann?
Nein, Andi Reinke.
Ah, Andi Reinke.
Ja, war hinter Andi Reinke. Danach ist er nach Bulgarien gegangen. Und dann nochmal nach La Coruña und hat dann seine Karriere in Tschechien bei Sparta Prag dann noch ausklingen lassen, 2005. Und wie gesagt, Nationalmannschaft, habe ich vorhin schon gesagt, er hat nur bis 98 Nationalmannschaft gespielt. Mhm. Das fand ich auch krass. ist von auszugehen, dass danach wahrscheinlich dann auch gleich Petr Čech kam. 98.
Zumindest nicht viel später.
Ja, würde ich jetzt mal tippen, aber sind ja nur 2 Jahre gespielt und heute ist er Torwarttrainer der tschechischen U21.
Ah.
Und ja, wie gesagt, das mit Kaiserslautern, das kam dann, als ich es gelesen hatte, aber wenn du mich gefragt hättest vorher, hätte ich das nicht auf dem Schirm gehabt.
Also Petr Čech hat sein Debüt 2002.
Okay, dann hatten die 4 Jahre gegeben. Noch einen anderen Torwart.
Ja. Übergangslösung für ja. Petr Čech. Ja.
Jan Koller wahrscheinlich.
Jan Koller, trainiert von Bratislav Lokvenc. Ja. Ja, stimmt, Kaiserslautern, da war was, ja.
Ja. Na gut, wenn dann Anni reingefunden.
Gut, vielleicht war es aber auch so, dass sie einfach, also dass deswegen kein Spiel für Kaiserslautern gemacht hat, weil die einfach immer Pavel Kuka reingestellt haben, weil sie gedacht haben, es ist der gleiche Mensch.
Ja, das kann auch sein, ja.
Oder waren die dann überhaupt noch zusammen da? Wann war er bei Kaiserslautern?
Peter Kuba? Müsste so um 2000 gewesen sein, 2000, 2001. Da war Pavel Kuka noch da.
Also Pavel Kuka war von 94 bis 98 bei Kaiserslautern.
Okay, dann vermutlich nicht.
Wobei 98 ist ja 2 Jahre nach der
EM. Ja, aber er ist nach der EM erst nach La Coruña gegangen. Und da will ich jetzt mal unterstellen, dass der mehr als 2 Jahre gespielt hat.
97, 98 war okay. Kuba. Also waren sie tatsächlich zusammen. Ja. Dann ist es ja klar.
Ja, klar.
Dann haben die halt immer Pavel Kuka ins Tor gestellt auszusehen. Und sind mit Pavel Kuka dann Meister geworden.
Otto Rehagel hatte wahrscheinlich auch wieder Angst, einen Vertragsamateur zu viel zu bringen und hat dann...
Ach stimmt, jetzt Moment, dann ist er aber tatsächlich mit... Wenn der von 97 bis 98 bei Kaiserslautern war, dann ist er mit denen auch Meister geworden. Ja, oder?
Ja.
Krass. Ja, gut. Gibt's noch erwähnenswerte Dinge zu diesem Spiel? Oder ein Abschlussstatement?
Ich glaube nicht. Also... Wir haben jetzt schon für die gezeigte Leistung, glaube ich, mehr als genug über das Spiel gesprochen.
Das ist absolut richtig.
Das war
nichts.
Das ist auch das Fazit. Also, das war auch eins der schlechtesten Finals.
An die du dich erinnern kannst.
Ja. Gut, kann ich mir auch nicht an so viel erinnern meistens, aber.
Ja. Aber es war tatsächlich mal spannend, das mal wieder anzugucken.
Auf jeden Fall war es so.
Ich hätte jetzt nicht ein ganzes Spiel gebraucht.
Nee, aber ich hatte das auch ganz anders in Erinnerung.
Geil ist auch, wie würde ein Highlight-Video, also weißt du so, wenn jetzt abends in der Sportschau dann die Zusammenfassung des Spiels, was wäre da drin? Das wäre ja 2 Minuten lang.
Das wären halt die 3 Tore.
Ja.
Und sie brauchen aber
17 Mal den Elfmeter.
Sie brauchen einen 5-Minuten-Beitrag, also erstmal eine hartlange Anmoderation.
Richtig.
Dann die 3 Tore und dann 12 Sieger-Interviews.
Du kannst natürlich auch nicht die einzelnen Szenen in ganz vielen verschiedenen Zeitlupenperspektiven zeigen, ja, weil es ja nicht so viele
gab. Aber ist ja auch klar, du zeigst erstmal, wie die Queen jeden begrüßt.
Okay, dann bist du auch schon dabei beschäftigt, weil es hat echt gedauert.
Ja.
Ja, ich fand's spannend.
Auf jeden Fall.
Falls ihr bis hierher gekommen seid, könnt ihr uns ja auch mal Rückmeldung geben, ob euch sowas interessiert. Wir werden auf jeden Fall mal noch es nicht nur bei dieser Folge belassen, glaube ich.
Auch Spiele vorschlagen.
Wenn euch ein Spiel besonders interessiert, das vielleicht auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, wo es sich lohnt, nochmal drauf zu gucken.
Und vielleicht auch ein bisschen besser ist.
Ja, es darf auch ein ansprechendes Spiel sein. Ja, in diesem Sinne sind wir durch.
Und freuen uns jetzt auf den deutschen Klassiko.
Freuen uns heute Abend auf den deutschen Klassiko, ja. Bitte, also macht's gut und einen schönen Tag, wo immer ihr uns hört.